Bevor wir starten, gibt's ein kurzes Update von uns. Wir machen nämlich gerade so eine kleine Podcast-Pause, also 2 Wochen. Aber keine Sorge, ihr müsst trotzdem nicht auf euren wöchentlichen Wein-Input verzichten. Wir haben was aus unseren Lieblingsfolgen ausgewählt. Also Folgen, die besonders spannend waren, die ihr vielleicht verpasst habt oder die sich einfach lohnen, nochmal zu hören. Heute Wein- und Frühlingsgericht, damit ihr wisst, wie ihr eure Weine und Speisen zur aktuellen Jahreszeit am besten kombinieren könnt. Also zurücklehnen, ein Glaserl einschenken und viel Spaß mit dieser Folge. Übrigens am 4. Mai sind wir dann wieder ganz regulär mit einer frischen Folge zurück. Dann geht's in den Sommerurlaub in die Provence. Euch genießt das ja gerade so.
Was genießt du denn, Jonas? Ja, so? Was genießt du denn?
Nein, ich wollte sagen, wenn ich morgens aufstehe, nicht nur, dass es schon hell ist, sondern es ist jetzt richtig schön warm.
Ja. Also
immer mit offenem Fenster schlafen, dann nur mit T-Shirt auf die Straße, frisches Grün überall, Schmetterlinge, Bienen.
Ja, wir haben den Winter überstanden. Aber du hast recht, es macht jetzt richtig Bock, draußen zu sein. Es fängt so alles an zu leben und ist irgendwie ein ganz anderer Vibe. Man hat irgendwie Lust auf anderes Essen und vor allen Dingen auch auf andere Weine.
Richtig.
Auch wenn ich immer predige, es gibt keinen Wein für Jahreszeiten.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Und deswegen prädestiniert für den Mai das perfekte Thema heute, die Verbindung von Wein zu Essen, zu Frühlingsessen, Frühlingsgerichten.
Ja, genau. Spargel, Bärlauch, Rhabarber. Wir machen heute alles durch. Nein, ich habe mir die 5 Top im Grunde genommen Zutaten geschnappt. Ja. Und da schauen wir mal, welcher Wein da am besten zu passt. Aber wir sind heute nicht alleine im Studio, sondern wir haben eine ganz besondere, tolle Frau hier an Bord, nämlich die Ilona Scholl. Ilona ist eine ja extrem sympathische und wirklich hervorragende Gastgeberin im Toulouse-Lautrec, einem Restaurant, dem Restaurant in Berlin-Kreuzberg, ausgezeichnet mit einem Stern.
Krass, da war ich noch nie übrigens.
Ja, ein Stern. Und sie macht das zusammen mit Maximilian Strohe, der steht in der Küche. Und es ist immer eine sehr besondere Atmosphäre, denn es ist schon so ein bisschen, es ist weit weg von Schickimicki. Es ist so richtig, es ist so ein bisschen Berlin, also so ein bisschen rustikal und trotzdem unglaublich elegant. Und man fühlt sich so ein bisschen ja wie bei Freunden. Herzlich willkommen, Ilona Scholl. Es ist ganz wunderbar, dass du heute bei uns im Studio bist. Oh. Stell dich doch mal selber vor, wie bist du zu dem gekommen, wo du gerade bist.
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wirklich, ich freue mich sehr, hier zu sein und habe gerade auch gedacht, wenn man dann so vorgestellt wird mit lobenden Worten und das einfach einmal so über sich drüber spülen lassen kann, fühlt sich das erstens gut an und zweitens wird man nervös, weil man denkt, jetzt hat sie gesagt, ich bin sympathisch, jetzt muss ich auch liefern. Ich hatte eigentlich vor, heute ins Mikrofon zu stammeln, aber jetzt hast du mir da Leitplanken gesetzt, ja. Also werde ich mich an denen entlanghangeln müssen. Du wolltest aber, dass ich mich vorstelle, oder wie war genau die Frage, wie die letzten 42 Jahre so insgesamt abliefen?
Ja, wie war es so für dich? Wie lief es so?
Ich würde sagen, im Großen und Ganzen.
Bist du nach Kreuzberg gekommen?
So. Ursprünglich tatsächlich mit dem Zug und dann bin ich da geblieben. Und ich habe da jetzt ein Restaurant seit mehr als 10 Jahren. Fast 10 Jahren, das stimmt nicht. 6.11.2015 haben wir es eröffnet. Ja, dieses Jahr 10-jähriges.
Wow, und wie ist das passiert? Erzähl mal so ein bisschen hier aus dem Nähkästchen, komm.
Boah, ja, also im Grunde genommen, also geplant war es nicht.
Ja.
Ich habe immer schon in der Gastronomie gearbeitet, nebenher. Ne? Mhm. Bei mir war es ein bisschen andersrum als bei den meisten anderen Leuten. Man sagt ja immer, ich kellner, um zu studieren. Ne? Und ich habe, glaube ich, aber studiert, um in Ruhe kellnern zu können, weil alle Leute um mich rum immer gefragt haben, na und was wirst du, wenn du groß bist? Weil Kellnerin ist ja kein richtiger Beruf und
ja,
so.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Gibt ja wenig Sozialprestige und wenn man gerade einen Satz bilden kann, dann wird man wirklich schief beäugt, wenn man sagt, ah nee, das ist eine Karriereentscheidung.
Nee, wirklich, machst du auch freiwillig so.
Ja, genau. Also, wow. Und warum? Was ist mit dir falsch? Warum wollen wir unser Potenzial nicht ausschöpfen?
Ja.
So. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich habe ewig rumstudiert, ne? Welpenschutz verlängert bis zum Get-No. Es war eine richtig gute Zeit, aber vor allem habe ich halt gekellnert. So, also, ne?
Ja.
Und ich konnte in Ruhe kellnern. So. Und das habe ich richtig gern gemacht. Dann war ich gerade so in der Abschlussphase meines Studiums und es war knapp, ey. Ich bin fast eine seriöse Frau geworden. Aber ich habe Max kennengelernt in der Zeit, also mein Geschäftspartner. Und der hat mich mürbe gemacht einfach. Und dann hatte ich irgendwann einen Mietvertrag auf einmal unterzeichnet und habe mich gefragt, hä, aber warum noch? Aber jetzt steht da mein Name, okay, dann können wir es auch machen. Und haben auf einmal gemerkt, oh, wir sind gut. Hat auch keiner mit gerechnet. Dann haben wir einen Stern gekriegt. Also wirklich.
Wann habt ihr den bekommen?
In 2018.
2018.
Genau.
Lu, mach doch erstmal eine Flasche auf.
Der Wein der Woche.
Ich mache erstmal eine Flasche auf. Wir haben einen Portugieser. Ein Portugieser Rosé passt eigentlich perfekt zu der Folge. Ich darf euch mal ein Schlückchen einschenken. Nicht erschrecken, der ist jetzt lieblich. Ne? Also der hat ein bisschen Restzucker. Das ist eine rote Rebsorte. Also Portugieser ist eine rote Rebsorte. Ich bin witzigerweise ein riesiger Fan von Portugieser, gerade so im trockenen Bereich, trockener Rosé aus der Rebsorte Portugieser, also so klassischer Weißherbst, den wir halt eben auch viel in der Pfalz finden, weil Pfalz ist eigentlich so nach wie vor eines der Weinanbaugebiete in Deutschland, die nach wie vor so einen etwas stärkeren Fokus auf die Rebsorte haben. Und das sind eigentlich immer so, ja, so leichte, schon eher fruchtbetonte Roséweine, aber auch Rotweine. Bei den Rotweinen ist es dann aber eher so, dass die jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Spätburgunder schon ein bisschen mehr Kraft haben, also ein bisschen mehr ein anderes Gerbstoff haben können als Spätburgunder. Bevor wir jetzt die Überleitung machen zu unseren Top-Frühlingsgerichten und den passenden Weinen, noch eine kurze Frage. Ja. Wie würdest du eure Küche beschreiben und wer sucht die Weine aus und inwieweit spielt die Weinbegleitung eine Rolle?
Okay, also dann werde ich die drei Fragen einfach nacheinander beantworten.
Ja.
Ich würde sagen, unsere Küche ist aromenstark und egozentrisch. Ich weiche immer auf Egozentrik aus, weil die Leute immer hören wollen, was für eine Art von Küche das ist. Mhm. Und ich kann es nicht beantworten, denn es ist das, was Max Strohl kochen will, wird Max Strohl kochen.
Crazy. Ja, und wie kurzfristig?
Wenn der, also manchmal dauert Gerichtentwicklung lang, manchmal kommt der runter und sagt so, wir tauschen heute drei Gänge aus.
Nicht dein Ernst?
Doch, ist manchmal so. Dann dreht er sich irgendwie einmal im Kreis, dann geht's schnell. Und manchmal dauert's ewig. Das ist,
ja. Aber das ist ja crazy, das ist ja für euch auch im Service dann eine wirklich große Herausforderung.
Wir
oder?
Sagen einfach mal, das ist spannend, ist okay.
Ihr atmet es weg, ja?
Ja, nee, also es ist geil. Also das muss man sagen, ich mag immer sehr, wenn was passiert. Allerdings ist es natürlich manchmal auch so, dass wenn der Zampano sich einmal mit 180 Sachen in die Wand reinrennt, dann zieht er halt alle mit, so, ne? Und dann passiert viel, dann ist da viel Schub, dann muss sehr schnell sehr viel gelernt werden. Und jetzt kommen wir zu den Weinen, dann müssen die auch ausgesucht, verkostet und dergestalt gewählt werden von Felix Fuchs, ist unser Sommelier, ne? Der hat da den Hut auf.
Das ist ein ganz sympathischer Fuchs, du.
Ja.
Das ist ein ganz lieber, ja.
Genau, also wir haben auch einen Waldbewohner unter uns, der also ein unglaubliches sensorisches Gedächtnis hat und für einen Sommelier, das mag ich sehr. Ich war da lange skeptisch. Also der versteht die Küche. Der nimmt sich und sein Sendungsbewusstsein in den Momenten, in denen man es zurücknehmen muss, zurück. Und stützt einfach diesen Teller, kontrastiert den, wo es sein muss, ergänzt den, manchmal führt er den parallel und macht es mit ganz, ganz viel Kundigkeit und in den richtigen Momenten auch mit der nötigen Demut. Und das liebe ich sehr und der macht es phänomenal gut. Also echt, ich bin da immer wieder, wenn der mit irgendwas um die Ecke kommt, richtig begeistert. Und dann gibt es manchmal diese Momente, in denen man einfach weiß, okay, das hätte ich niemals wäre mir das eingefallen. Das ist so ein interessantes Pairing.
Ja, lass uns über Wein und Frühling sprechen. Was macht das so besonders, die Jahreszeit, Lu?
Der Frühling ist ja die Zeit des Übergangs und genau das macht die Jahreszeit auch so spannend, weil wir einfach Winter hatten, wir hatten Kohlsorten, wir hatten Kartoffeln und was weiß ich alles. Und jetzt haben wir halt einfach diesen Übergang zu diesen leichteren und endlich wieder frischeren Aromen. Und das Besondere an dem ersten Frühlingsgemüse ist, dass es A, super zart ist und delikat, gleichzeitig aber auch so eine unglaubliche Intensität hat, was die Aromen betrifft. Und was viele vergessen, wir aber alle wissen, es gibt halt gewisse Sachen, wie zum Beispiel den Spargel oder auch den Bärlauch. Wenn wir den verpassen, dann gibt es den erst wieder nächstes Jahr. Ne? Anders zum Beispiel ein Lauch, den kannst du das ganze Jahr kaufen. Ne? Aber ein Bärlauch oder ein Spargel oder diese ersten Pflücksalätchen, die haben halt ein ganz, ganz tolles Aroma und gibt es halt, wie gesagt, nur einmal im Jahr. Und das ist halt schon besonders beim Frühling, finde ich.
Gibt's denn eine Grundregel?
Also die Grundregel für alle Frühlingsgerichte finde ich, lautet, je zarter und feiner die Aromen des Gerichts sind, desto zurückhaltender sollte auch der Wein sein, dass sich das nicht irgendwie überfährt im Grunde genommen. Und ja, da kommt es natürlich immer auf das Drumherum an, welches ist kräftigerer, wenn ich zum Beispiel so frisches Frühlingsgemüse habe, so Erbsen, Möhrchen und den ganzen Kram oder auch so einen schönen Kohlrabi, der ja ein unglaubliches Aroma haben kann. Da würde ich jetzt immer so einen sehr zarten, vielleicht auch leicht blumigen Weißwein zuwählen oder vielleicht auch einen Rosé. Wenn ich jetzt aber dazu zum Beispiel noch einen tollen Kalbstafelspitzer serviere, so wie in der klassischen Gastronomie, sag ich jetzt mal, der so in Bouillon gekocht wurde, dann habe ich wieder die kräftigere Komponente und dann darf der Wein, finde ich, auch schon eine Spur kräftiger sein. Ja, das wäre jetzt so meine Frühlingsgerichte Grundregel.
Lu, du hast halt versucht, ein bisschen zu unterteilen. Wir fangen jetzt mal mit Spargel an. Ja. Ist in Deutschland, man kann sagen, Nationalgemüse.
Ja, schon. Ja.
Warum ist eigentlich Spargel so knifflig, wenn es um Wein, also Weinauswahl geht?
Ja, es stimmt schon, dass nicht jeder Wein zu Spargel passt. Bei der Weinauswahl sollte man wirklich darauf achten, dass der ausgesuchte Wein ja eine, ich sag immer so, verhältnismäßig zurückhaltende Säure- und Tanninstruktur hat, weil diese zwei Komponenten, nämlich die im Spargel enthaltene Asparaginsäure, verstärken können. Und das Ergebnis ist dann, ja, das ist so, wie als würdest du in so eine Alufolie-Rolle reinbeißen. Also du bekommst halt wirklich einen sehr stark metallischen Geschmack. Wie gesagt, es passt nicht jeder Wein, aber man hat trotzdem schon eine große Auswahl. Also das ist jetzt nicht nur der Grauburgunder oder der Silvaner oder der oft plakativ beworbene Scheurebe oder so, sondern du kannst auch einen grünen Veltliner matchen, einen Weißburgunder matchen, einen Schassler, also ein Gutedel, ne? Zum Beispiel aus dem Markgräflerland. Das Einzige, was man im Hinterkopf behalten sollte, ist halt einfach die Säurestruktur und halt einfach auch das Tanningerüst.
Spargel und Wein, gibt es eine Faustregel, Lu?
Spargel und Wein, gibt es da eine Faustregel? Ja, so grüner Spargel. Also wir haben ja schon einmal sehr ausführlich in Folge 30 darüber gesprochen. Da haben wir echt, ich glaube, da haben wir eine komplette Spargelfolge gemacht, oder? Spargel. Also meine Faustregel ist so, grüner Spargel, der ist ja oft nussiger und hat weniger Bitterstoffe. Da kann man ruhig ein bisschen experimenteller sein. Oft ja wird er auch gerne gedünstet oder gebraten. Ich liebe ja grünen Spargel. Gedünstet mit Zitronenzeste, ein bisschen Zitronensaft und dann einfach nur ein bisschen gutes Olivenöl oben drüber und so eine Spur Fleur de Sel. Was ja auch hervorragend zu grünem Spargel passt, sind Mandeln, Ei, aber auch zum Beispiel Bacon. Also so richtig schöner, krosser, ausgelassener Speck. Und da würde ich zum Beispiel so einen würzigen Blanc de Noir zu matchen. Vielleicht auch einen Schaumwein, also ein Champagner aus Pinot Meunier oder Pinot Noir. Ein Rosé passt da richtig gut zu. Oder einfach, um dieses leicht Nussige wiederzuspiegeln, kann man da auch zum Beispiel so einen schönen Weißburgunder zu matchen oder um die grüne Komponente abzupuffern mit einem grünen Veltliner oder auch so einem gemischten Satz aus Wien beispielsweise. Also das sind so, da würde ich mich eher dran orientieren, gleich und gleich gesellt sich gerne. Ja, also einfach das Grüne suchen oder halt einfach das Nussige suchen. Und ich finde Weißburgunder und grüner Spargel, das ist schon echt eine Killer-Kombo. Ja.
Ilona, du nickst, wenn ihr Spargel auf der Karte habt, gibt es da Begleitungen, die immer wieder auftauchen, also die ihr quasi blind empfehlt?
Nee, das ändert sich tatsächlich. Das hat auch ganz viel damit zu tun, wie die Menüstruktur
krass,
ist.
Das klingt nach Nuancen, richtig.
Ja, auf jeden Fall. Und auch nach Verlauf. So, an welcher Stelle kommt dieser Spargel? Was haben wir vorher schon getrunken? Mit welcher Intensität werden wir an der Stelle konfrontiert? Oder tut's uns gut, nochmal so eine kurze, so ein bisschen Botox, weißt du, so eine Verjüngungskur, naja, einmal jetzt wieder alle aufwachen, Aufmerksamkeit schärfen. Auch solche Aspekte müssen da mitgedacht werden. Und ich glaube, mit Faustregeln ist schwierig, weil unsere Gerichte ja auch nicht aus drei Komponenten bestehen, wo du sagen kannst, okay, hier gibt's jetzt den grünen Spargel, ja, und auf den müssen wir uns konzentrieren, sondern das sind ja dann irgendwie 20, 30 Sachen, die da eine Rolle spielen, die alle irgendwie sehr harmonisch ineinander greifen und da muss der Wein auch also anschlussfähig sein, deswegen könnte ich das nicht sagen. Aber ich habe gerade tatsächlich genickt, als Lu das mit dem Weißburgunder gesagt hat, weil das stimmt, ne? Dass du die, wenn du diese Nussigkeit hast und aber auch dieses Zartblütige, was der ganz oft hat, ist im Frühling so schön.
Ja, es kommt wirklich immer so auf das Ganze drumherum an. Ja. Gerade bei eurer Küche, da hast du ja so viele Komponenten. Mhm. Und ich finde aber auch, wenn man so einen Step zurückgeht, wenn man jetzt so den Spargel hat, ne, und dann das ganze Gericht wird ja schon dadurch verändert, wenn wir jetzt wirklich klassisch denken, ob ich eine Hollandaise nehme, ja, ob ich eine Bozener Soße nehme oder ob ich einfach nur zerlassene Butter nehme. Ne? Mhm. Deswegen, also so, das verändert ja.
Hollandaise zum Beispiel, da finde ich gar keinen Gefallen mehr dran. Früher habe ich das auch gegessen.
Nee, weil ich Kartoffeln rein.
Nee, weil ich finde, das Gemüse wird so erdrückt durch diese Soße, ne? Also diese Hollandaise, also kommt natürlich immer darauf an, wie viel nimmst du dann dazu wirklich. Aber ich finde so, ihr kennt ja so typisch so eine Portion Spargel, dann wird so richtig die Soße drüber gekippt.
Also kurze Lanze brechen für Spargel mit Hollandaise. Ja, irgendjemand muss es machen. Was ist denn los mit dir?
Ich finde es auch richtig, ich find's richtig gut mit Kartoffelchen.
Das kann man richtig gut machen. Also ich verstehe die Argumentation total, aber ich könnte da, ich will so begraben werden einfach. Ich will gratiniert werden mit Hollandaise. Rechts und links eine weiße Spargelstange. Alles in Ordnung. So für die Ewigkeit. Ja. Und ich finde, da ist es dann zum Beispiel auch, also ich weiß, es ist fast ein bisschen lames Pairing, aber ich trinke super gerne so holzausgebaute Chardonnays dann dazu. Ja. Ne? Es ist so, im Grunde genommen ist da halt einfach nochmal zerlassene Butter auf zerlassene Butter. Oder,
ja, ne, aber
so
da haben wir auch dieses Gleiche gleich. Ne? Das passt auch einfach oft sehr, sehr gut. Ja.
Aber das ist dann ja auch immer die Frage, wie ihr am Anfang gesagt habt, welchen Wein du dazu wählst. Ne? Ja. Weil das beeinflusst ja alles.
Ja.
Komplett.
Ja.
Kommen wir zum zweiten Gemüse, Bärlauch.
Ja, finde ich richtig schwierig. Bedingt dadurch, dass Bärlauch, gerade wenn er spät geerntet wurde, ja diese Schärfe haben kann, diese krass dominierende knoblauchartige Art, dann würde ich dazu ja Weißweine oder Roséweine wählen, die genug Kraft haben, um nicht unterzugehen, gleichzeitig aber vielleicht auch eine fruchtige Komponente haben, um dieses dieses Knoblauchscharfige so ein bisschen zu bremsen, aber nicht zu übertrumpfen. Also das ist wirklich so ein
Spagat.
Ein richtiger Spagat. Ich persönlich bin riesiger Fan von Müller-Thurgau zu Bärlauchgericht. Müller-Thurgau kann wirklich extrem spannend sein. Es gibt nur noch wenig gute Exemplare, aber ganz grundsätzlich Müller-Thurgau hat immer so eine feine Frucht, eine gute, aber selten aufdringliche Säurestruktur und es kann so einen leichten bis mittelkräftigen Charakter haben, das mag ich sehr gerne. Oder einfach so ein fruchtiger Roséwein, gerne aus Portugieser, gerne trocken ausgebaut, das kann hervorragend funktionieren. Oder man wählt halt einfach Weißweine, die nicht so auf der leichten, fruchtbetonteren Seite sind, sondern die vielleicht auch diesen würzigen, grünen, weißt du, Touch haben, also zum Beispiel wie Grüner Veltliner oder halt wie Sauvignon Blanc.
Ilona, findet man Bärlauch bei euch auf der Karte?
Ja, gibt's auch ab und zu. Aber auch hier, ich muss Lou einmal wieder, also ich muss dir nochmal direkt recht geben, weil das was ist, was so dominant ist, dass das sehr moderat eingesetzt werden muss oder einfach so klug eingebettet, dass es noch andere Stars auf diesem Teller gibt.
Und was matcht da? Also bei Müller-Thurgau hast du genickt.
Ja, das geht, finde ich aber auch wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal, als wirklich Bärlauch eine tragende Säule eines Gerichtes war, Bier dazu ausgeschenkt. Mhm.
Ja. Ja. Das ist halt auch immer so eine, gerade so bei Ingwer-basierten Gerichten, Bärlauch, Knoblauch und Co. Oder auch wenn es extrem zwiebellastig wird, dann kann man halt auch super gut experimentieren mit dem Bier. Ich habe aber auch noch einen Tipp, weil junger Bärlauch im Frühling ist oft deutlich milder als später geernteter. Und entsprechend könnt ihr zu Hause die Weinauswahl echt easy anpassen. Das heißt, je später in der Saison, desto charaktervoller sollte auch der Wein sein, damit die ganze Nummer halt eben nicht untergeht und umgekehrt. Ja.
Ilona, du hast am Anfang erzählt von diesen zarten Dingen. Und jetzt kommen wir zu Salaten, zu den ersten Pflücksalaten. Ja. Und das sind ja so ganz zarte Salate, oder?
Ja, so junger Spinat, zarter Rucola. Ja. Die haben so eine wunderbare Frische, auch Würze. Gleichzeitig so eine Zartheit, wie du gerade richtig gesagt hast, bin ich ja echt ein großer Fan von. Ich bin ja auch so bei solchen Salaten, die haben ja schon so ein tolles eigenes Aroma. Da brauche ich echt nicht viel dazu. Also Salz, Pfeffer, gutes Olivenöl, vielleicht einfach nur der Saft von einer Zitrone, vielleicht noch nicht mal Essig und das war's. Aber natürlich muss man sagen, dass bei solchen Salaten natürlich einfach das Dressing immer den Ton angibt. Ich mache immer so einen kleinen Trick, also was man gut zu Hause machen kann, einfach im Dressing etwas von dem Wein verwenden, den ihr später dazu trinken wollt. Das schafft einfach eine richtig gute Brücke zwischen Wein und dem Salat. Und wegen der Säure, da sage ich halt auch immer, entweder ich suche die puffernden Komponenten im Dressing oder ich suche die puffernden Komponenten im Wein. Also wenn ich jetzt ein sehr säurebetontes Dressing habe, dann kann man die puffernde Komponente, zum Beispiel in Form vom Zucker, weil wir wissen, alle Säure und Zucker, das geht immer sehr gut zusammen, dann kann ich einfach diese puffernde Komponente im Wein suchen und das wäre jetzt zum Beispiel ein sexy Kabinett, ein Riesling-Kabinett oder ein Riesling-Spätlese oder was. Dann habe ich die Säure, also lässt sich nicht unterbuttern, aber gleichzeitig habe ich die Süße, die halt einfach nochmal die Säure im Dressing harmonisiert. Und andersrum kann man es natürlich auch machen, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte aber gerne einen trockenen Wein trinken, dann kannst du einfach diese puffernde Komponente im Dressing einbauen, auch wiederum in Form von zum Beispiel zerkneteten Kartoffelchen, wie man es oft beim Feldsalat-Dressing hat, oder halt zum Beispiel in Form von Süße, Agavendicksaft, Ahornsirup, dies, das. Dann hast du auch da die Säure gepuffert.
Ich habe gerade übrigens gedacht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich mag Sauvignon Blanc manchmal auch dazu, zu so kräutrigen Sachen, wenn die Säure nicht so total ausreißt und du aber so eine grüne, frische Aromatik hast, irgendwie. So gerade zu Salat macht mir ganz oft richtig, richtig Spaß.
Ja, ich bin voll bei dir, aber da haben wir halt auch wieder dieses Gleich und Gleich gesellt sich gerne. Wir haben diesen grünen Salat mit frischen Kräutern und dann passt da einfach dazu auch super gut so ein feiner Sauvignon Blanc mit, grünen aromatischen Noten.
Frühlingskräuter.
Ja.
Ja, was gibt's da so? Kerbel, was gibt's noch?
Kerbel. Ja, ich finde Frühlingskräuter... Ich habe gerade gesagt, ich bin so eine Salz- und Pfeffermaus, aber was bei mir im Salat nicht fehlen darf, sind frische Kräuter. Du hast ja gerade auch schon angesprochen. Ich liebe diese aromatische Komplexität, die Kräuter halt einfach mit sich bringen können. Und ja, da muss man einfach Weine wählen, die eine ähnliche Ausdruckskraft haben. Aber das hast du ja gerade eigentlich schon perfekt erklärt, weil du hast gesagt, Salat, Kräuter und Sauvignon Blanc ist natürlich eine Rebsorte, die Charakter hat und deswegen passt es halt einfach perfekt zusammen.
Heißt das Charakter hat oder heißt es auch, dass es komplexer wird, Ilona? Was würdest du sagen? Also
dann im Zusammenspiel. Ja. Also ich finde, im Pairing ist es ja sowieso ideal, wenn das, was im Glas ist, nochmal eine zusätzliche Soße fürs Gericht ist. Also so muss man sich es auch ganz oft denken.
Das ist eine schöne Metapher.
Funktioniert übrigens dann auch im Wine Pairing, wenn Leute einen Wein vor sich haben, bei dem sie sagen, boah, den mag ich eigentlich gar nicht. Ne? Würde ich mir niemals eine Flasche von kaufen und die in den Keller legen. Dann sage ich immer, ich kann das nachvollziehen. Das ist vielleicht ein etwas sperrigerer Kollege, aber warten Sie mal ab, bis da der Teller dazu da ist und dann ragt dieser Wein über den Glasrand in diesen Teller rein und dann hast du Komplexität und dann hast du eine Sinnigkeit da drin und du musst dir keine Flasche davon kaufen, aber mach diese Erfahrung, dass das mehr ist als die Summe seiner Teile. Und genau, manchmal wird's komplexer, manchmal hilft ein Wein auch einem Gericht total weiter. Also es gibt manchmal auch wirklich so Momente, wenn du zum Beispiel über deine Hollandaise-Abneigung sprichst und du isst Spargel mit Hollandaise.
Ich habe keinen Fetisch, würde ich sagen. Aber
du bist bei deiner Oma und willst höflich sein und isst es halt einfach auch so. Und du hast da einen Wein, der dir mit seiner Säure aber einfach hilft, das einmal so ein bisschen frischer zu machen und vorzuschneiden und dir so eine mundwässernde, jetzt habe ich doch aber Bock auf den nächsten Bissen, weil jetzt wird es eben nicht dieses schwere, opulente, ich brauche danach 3 Tage Urlaub, weil ich komme nicht mehr vom Sofa hoch, Gefühl. Und also das kann es auch sein. Wein kann dich auch anschubsen, so, weißt du? Und anzünden.
Wir waren bei den Kräutern. Wo waren wir denn?
Ja, ich habe gesagt, dass man da braucht man halt das Echo, ne? Dann finde ich übrigens sehr schönes Wording hier. Das Echo im Wein. Und ich würde halt hier ganz einfach krautige und würzige Weißweine, vielleicht auch noch ein Blanc de Noir zu matchen. Und ich habe jetzt auch mal ein paar Rebsorten rausgesucht, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, ne? Weil du auch eben gesagt hast, vielleicht nicht so einen lauten Sauvignon Blanc. Da wäre ich zum Beispiel bei Sauvignon Blanc aus der Südsteiermark, ne? Das kann hervorragend funktionieren. Da hat man ja auch so dieses leicht Lakritzige manchmal auch so drin, dieses Steinige, also nicht dieses ganz Expressive. Was ich aber auch super finde, ist ein Fermentino, ne? Grüner Verdiner hatten wir schon erwähnt. Ganz toll kann funktionieren, auch ein Furmint. Ein Welschriesling, Furmen vor allen Dingen, glaube ich, wenn du so mit Kräutern arbeitest, die so diese leichte Anisnote hat, so wie bei Kerbel beispielsweise. Ein guter Welschriesling, ja, oder auch ein Soave.
Gibt es bei dir, Ilona, Kräuter, auf die du nicht verzichten kannst, so ganz persönlich?
Ganz viele, auf jeden Fall. Also Kräuter finde ich unglaublich wichtig, weil die einerseits irgendwie was Zurückhaltendes haben und andererseits aber ganz oft Gerichte viel breitspektraler machen, als sie es eben ohne die Kräuter wären. Und die bringen eine Ätherik wie so eine Kopfnote mit auf den Teller. Das finde ich absolut unverzichtbar. Und was ich zum Beispiel wirklich liebe, ist Estragon. Also da grinde ich gerade auch ganz, ganz doll drauf. Finde ich so gerade in der
Estragon,
Zeit.
Ja.
Boah, das ist so toll.
Ja. Und zum Beispiel Estragon könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. So ein Furmint, Welschriesling. Ja, da gehe ich mit. Das finde ich gut.
Zum Abschluss in Sachen Frühlingsgerichte sprechen wir noch über Frühlingsgemüse, also junges Frühlingsgemüse, muss man dazu sagen. Also zarte Möhren, so zarter Kohlrabi, Erbsen. Ne?
Ja.
Oder?
Ja.
Rhabarber.
Ja, ist Rhabarber jetzt Obst oder Gemüse? Ist Gemüse, oder? Ja. Ilona nickt. Gut.
Technically ist es Gemüse. Aber wir behandeln es wie Obst.
Stimmt. Ja.
Das wollen wir auch weitermachen.
Das machen wir auch weiter so.
Was machen denn diese Zutaten so besonders, diese jungen Frühlingsgemüse?
Ja, weil es so eine wunderbare Zartheit hat und es hat einfach auch so eine natürliche Süße. Ne? Wenn wir an so junge Erbsen denken, Möhrchen denken. Ne? Das hat schon ein ganz, ganz fantastisches Aroma. Und wie eingangs erwähnt, ist das hier eigentlich relativ simpel zu erklären. Hier würde ich auch zarte, feine Weine zu wählen, wie zum Beispiel, um mal was anderes zu nennen, vielleicht auch mal so einen gelben Muscatella. Da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Exemplare, die nicht so ins Gesicht springen und so volle Möhre aromatisch sind, sondern die ganz zurückhaltend, so eine tänzelnde Aromatik haben. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Also so gelber Muscatella finde ich toll. Es gibt auch zurückhaltendere Gewürztraminer, die vielleicht mal gut dazu passen könnten. Aber ansonsten ist man auch hier wieder bei einem Silvaner, bei einem Müller-Thurgau, bei ja all diesen Dingen, die sehr viel Spaß machen können. Grüner Veltliner, ja.
Ilona, du hast vorhin über Rhabarber gesprochen. Der hat doch auch viel Säure.
Ja, wie Rhabarber hat auch diese fiese Oxalsäure.
Oxalsäure.
Ja, richtig undankbar.
Das ist richtig blöd. Das macht im Mund, das ist dieses Oxal, das reagiert dann mit dem Kalium im Mund oder mit Milchprodukten, die da irgendwie noch mit drin sind,
geht
vielleicht.
Gar nicht.
Und dann hast du dieses stumpfe Gefühl auf den Zähnen, das ist wirklich unangenehm und Wein macht es oft noch schlimmer.
Hast du auch bei Spinat, ne?
Ja, bei Spinat auch ganz doll.
Und was meint ihr dazu?
Also wir haben gerade ein Dessert mit Rhabarber. Dazu haben wir zwei Sachen ausprobiert, die richtig gut funktioniert haben. Das eine war ein Sparkling Sake. Das ist jetzt ein bisschen exotisch, aber das hat richtig gut funktioniert. Mhm. Also wirklich richtig gut. Und das andere war aber auch einfach ein sehr zugänglicher, freundlicher Riesling-Kabinett, der also mit einer schönen Säure gekommen ist und aber gleichzeitig halt auch so eine anschmiegsame Süße.
Ja.
Soll ich kurz zusammenfassen?
Ja, mach das doch mal,
auch eine Ergänzung.
Wir hören mal zu.
Also, wir haben über Spargel gesprochen. Weißer Spargel harmoniert mit Gutedel, mit Weißburgunder, mit Silvaner, mit Grauburgunder, hast du gesagt. Grüner Spargel, da hast du erwähnt, Blanc de Noir. Rosé, grüner Veltliner oder kräftiger Weißburgunder.
Oder, wie Ilona gesagt hat, finde ich nämlich auch sehr gut, Hollandaise, Kartoffelchen, Spargel und einen schönen, buttrigen, abersäurebetonten Chardonnay dazu. Hast du gesagt, oder? Ja, gut.
Ich habe genickt gerade.
Bärlauch, entweder nimmt man aromatische Weine, Sauvignon Blanc zum Beispiel, auch grüner Veltliner, die mithalten können mit der Intensität. Oder man geht fruchtig. Müller-Thurgau haben wir drüber gesprochen zum Beispiel.
So. Oder ein Rosé.
Und Rosé. Ja. Dann haben wir gesprochen über die frühen Salate, also die Frühlingssalate. Hast du gesagt, säurebetonte Weißweine oder trockene
Rosé-Weine.
Ja. Und dann haben wir drüber gesprochen über die Dressings. Also bei säurebetonten Dressings Weine mit Süße wählen.
Ja. Oder mit so ein bisschen mehr Schmelz, mit ein bisschen so Körper, die das so ein bisschen mehr abpuffern können. Oder halt, wie gesagt, andersrum die Süße im Dressing einbauen und dann wiederum, ja, oder den Schmelz einbauen, so in Form von Kartoffelchen und dann wiederum eher einen kräftigeren Wein dazu wählen.
Dann die Kräuterchen, Frühlingskräuter, Kräuterchen. Estragon auf die Eins, das nehme ich mit.
Ja, Estragon.
Man sollte nach Wein suchen, die das so ein bisschen ergänzen, ne? diese krautige Aromatik im Endeffekt aufnehmen und sich darin finden. Fermentino hast du gesagt, grüner Veltliner, Welschriesling, ne? War noch was?
Suave bin ich mittlerweile ein riesiger Fan von.
Suave.
Wirklich. Gaga Necker ist da der Rapsort. Herrlich.
Furmint hattest du noch sogar.
Furmint kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Gerade so vielleicht aus Ungarn oder irgendwie sowas, was so ein bisschen mehr so dieses wirklich dieses seriöse Krautige hat, das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Dann zu guter Letzt eben das zarte Gemüse.
Ja.
Da sind es leichte Weine, elegante Weine, mit eher geringerem Alkoholgehalt.
Ja, also wirklich so zarte.
Also Müller-Thurgau, Silvaner.
Ja. Die das einfach nicht erdrücken.
Und Rhabarber, haben wir auch drüber gesprochen, ist wegen der Oxalsäure ein großes Problem. Oxalsäure
das verändert
braucht
sich,
keiner.
Das verändert sich auch beim Spinat. Also wenn der zubereitet ist, also jetzt Spinat im Salat, ist auch schwierig, weil der gleiche Inhaltsstoff hat.
Aber was hattet ihr gesagt? Rosé, ne? Rosé-artig was?
Ja, Sparkling Sake.
Sparkling Sake, ja, war spannend.
Ein Kabinettchen haben sie in der Weinbegleitung. Oder, was natürlich auch gut funktionieren kann, ist so ein fruchtbetonter Schaumwein, vielleicht auch ein Rosé. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Die Frage der Woche.
Wir haben noch eine Hörerfrage, die wir beantworten müssen. Und zwar hat Paul über Spotify geschrieben. Da geht's, glaube ich, um die Herstellung von Champagner. Die Nachfrage ist, wie kommt Lou auf 8 zulässige Rebsorten? Es müssten eigentlich 7 sein. Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris.
Aban
und Petit Meslier.
Ja, nee, Paul, muss ich leider enttäuschen. Nice try, nein Gott. Nein, also tatsächlich sind für die Herstellung von Champagner offiziell 8 Rebsorten zugelassen. Neben den 7, die der Paul bzw. Jonas gerade genannt hat, ist auch noch die weiße Rebsorte Voltist zugelassen. Und zwar seit 2021. Das ist eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte, also eine Peewee. Und dementsprechend haben wir 8, keine 7.
Bam.
Aber Fragen sind trotzdem willkommen.
Ja, natürlich. Ja, also, ja
absolut. Ja. Cheers@edeka.de. Könnt Sie hier in die Kommentare schreiben, im Podcast direkt. Oder ihr schaut mal bei Instagram vorbei. Da gibt es noch viel, viel mehr als nur, in Anführungsstrichen, nur die wöchentliche Podcast-Folge. Ja,
ja, schön. Nein.
Ilona Scholl, es war ganz toll.
Vielen Dank.
Hat mich sehr gefreut. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und jetzt trinken wir noch was.
Jetzt geht's zurück nach Berlin arbeiten.
Ja, aber nicht nüchtern.
Okay.
Heute Abend?
Ja.
Cheers.
Cheers. Na dann, eine gute Schicht. Wir sehen uns nächste Woche Montag.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.